Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Guten Morgen. Ich freue mich auf eine Stunde mit Arno Surminski, Autor zahlreicher Romane und Erzählungen. Vor 50 Jahren ist sein erster Roman erschienen, Jokänen oder Wie lange fährt man von Ostpreußen nach Deutschland, hieß der. Dieses Buchjubiläum ist aber nicht der einzige Anlass in diesem Jahr zu feiern. Arno Surminski ist nämlich am 20. August 1934, also genau vor 90 Jahren geboren, und ich habe ihn einige Zeit vorher in seinem Zuhause in Hamburg besucht. Herr Surminski, vielen Dank, dass ich zu Ihnen kommen durfte, dass Sie uns eingeladen haben.
Ja, das ist ja auch eine erfreuliche Sache, dass ich nicht so viel reisen muss, denn ich habe schon so viel gereist in diesem Leben, dass ich jetzt also eigentlich mich lieber besuchen lasse.
Und wir haben das gerne in Anspruch genommen oder gerne verwirklicht. Und auf viele dieser Reisen werden wir sicherlich auch zu sprechen kommen. Ich möchte nicht unhöflich sein, möchte Ihnen aber eben nicht gratulieren, weil jetzt, wo wir uns sehen, wäre das ja viel zu früh und es soll ja angeblich Unglück bringen. Wenn der 90. ran ist, wird an dem Tisch drüben im Esszimmer, in dem wir kurz vorbeigegangen sind, wird da eine große Geburtstagstorte angeschnitten? Oder wie feiern Sie Ihren 90.?
Also wir werden das ganz bescheiden feiern, weil wir 10 Tage später ein riesengroßes Fest mit über 100 Menschen auf einem Hamburger Schiff haben und die Elbe rauf und runter fahren. Und alles konzentriert sich jetzt auf unsere Gäste, auf diese Schiffsreise. Deshalb müssen wir den eigentlichen Geburtstag mit den Kindern ein bisschen kleiner halten da, ne?
Wir sitzen jetzt hier inmitten Ihrer ganzen Bücher. Also Sie haben mir eben gezeigt, auf der einen Seite steht Ostpreußen, verschiedene Bildbände, ganz unterschiedlichste Sachen. In einer anderen Ecke stehen Ihre Bücher, die Sie geschrieben haben, ja auch oft über Ostpreußen. Nehmen Sie die manchmal noch aus dem Regal, blättern drin rum?
Doch, das kann schon vorkommen, wenn ich irgendwelche bestimmten Stellen suche. Aber mein größter Lesestoff ist unten im Keller. Sie werden es nicht glauben, ich habe dort 75 Aktenordner, diese Größe, mit der ganzen Leserpost, die ich seit 50 Jahren bekommen und beantwortet habe. Die sind 75 Ordnern drin und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Die stehen aufgereiht unten im Keller.
Das sind lauter Lebensgeschichten, die man Ihnen geschickt hat aufgrund Ihrer Bücher.
Ja, es sind hauptsächlich, am Anfang kam natürlich hauptsächlich Briefe von Lesern, die so etwas Ähnliches wie Jokänen erlebt hatten. Ne? Mhm. Nachher wurde das dann etwas anders, verteilte sich das, aber es war faszinierend. Und ich habe alle eigentlich beantwortet, auch die Blöden hätte ich beinahe gesagt.
Hätten Sie beinahe gesagt, aber haben Sie ja nicht.
Ja.
Und dann eben immer wieder Anregungen auch rausgenommen, wie Sie gesagt haben. Steht hier eigentlich irgendwo auch die Erstausgabe von Ihrem Debütroman von Jokänen?
Ich fürchte, die ist nicht hier mehr. Die ist überhaupt nicht mehr hier. Nicht? Jokänen fing ja ganz bescheiden an, also wirklich mit 3000 Exemplaren vor 50 Jahren. Und dann musste noch im gleichen Monat musste noch eine Neuauflage mit 3000 kommen. Und so ging das immer weiter. Aber es ist gebunden gar nicht so zahlreich verbreitet worden, weil dann nachher kam das Taschenbuch und dann stürzte sich alles auf das Taschenbuch. Also Jokänen ist zwar sehr verbreitet, aber nicht so wie die anderen.
Ne? Und die erste Ausgabe eben nicht mehr hier. Damals, eben vor 50 Jahren, hat Arno Surminski beschlossen, seine Arbeitsstelle in der Versicherung aufzugeben und sich ganz der Schriftstellerei zu widmen. Viele, wie ich gesagt habe, viele seiner Bücher beschäftigen sich mit Ostpreußen, wo er geboren ist. Und wir werden mehr aus Arno Surminskis Leben erfahren und davon, wie er sich in seinen Büchern gegen Krieg und für Versöhnung einsetzen wollte. Der Ort, in dem der Autor Arno Surminski vor 90 Jahren auf die Welt gekommen ist, der hieß damals Jeklak, nicht Jokänen, wie in dem Roman, den Sie geschrieben haben, Herr Surminski. Aber der Roman erzählt ja eine Geschichte, die Ihrer eigenen Geschichte sehr ähnlich ist. Sie schildern eine Kindheit eben in diesem Jokänen. Erinnern Sie sich an eine glückliche Kindheit in Masuren? Was prägte die Jahre damals?
Also bis Kriegsende war es eigentlich eine glückliche Kindheit.
Sie haben vom Krieg dort in Jeklak gar nichts mitbekommen?
Doch, doch, wir haben natürlich viel mitbekommen. Zum Beispiel der Russlandkrieg, der brach ja in Ostpreußen aus. Da fing es ja an. Und wir hörten den Donner von der Grenze, als es losging. Ne? Aber wir wurden damals erstmal nicht davon behelligt. Nur, und wir hatten die ganzen Soldaten erlebt, die also Richtung Osten gezogen waren. Und wenn man fragte, wo wollen die hin? Ach, die machen Manöver. Das wurde ja alles ein bisschen...
An was erinnern Sie sich, wenn Sie an Ihre Kindheit vor dem Krieg denken? Was war wichtig?
An die Kindheit vor dem Krieg, da denke ich vor allen Dingen an Reiten auf Pferden. Gegenüber war ein Bauer, mit dem waren wir sehr befreundet. Und ich bin da außen reingegangen, habe da auch mal zum Mittag gegessen und so. Und da bin ich viel auf Pferden geritten. Ne? Pferde waren wirklich meine Leidenschaft damals. Später habe ich das gar nicht mehr so gemacht. Aber dort, die waren ja auch zur Arbeit damals. Man half bei den Bauern mit. Man saß auf den Pferden und der Wagen fuhr von Hocke zu Hocke.
Aber vom Bauernhof kamen Sie ja gar nicht. Ihre Eltern, Ihr Vater war Schneidermeister.
Ja, so ist es. Meine Mutter kam von einem Bauernhof. Sie spielte sich ja alles um Bauern und so weiter ab. Ja, aber dieser Onkel, mit dem ich immer ausgeritten bin, der ist nach Russland verschleppt worden, wie mein Vater auch. Und der andere, der Bruder, der mit auf dem Hof war, der ist gleich erschossen worden. Den schickten sie erst mal raus und haben ihn von hinten erschossen, ne?
Sie haben eben gesagt, Ihr Vater ist bei Kriegsende nach Russland verschleppt worden, Ihre Mutter auch,
ja.
Beide Eltern.
Ja, das war natürlich eine Geschichte. Sie wurden nicht zur gleichen Zeit verschleppt und ich hoffe auch sehr, dass sie nicht zusammengekommen sind dort. Weil jeder die Hoffnung hatte, der Junge ist nicht alleine, da ist die Mutter oder da ist der Vater. Wenn die sich getroffen hätten in einem russischen Lager, wäre offenbar geworden, dass das nicht stimmte, ne? Und das hätte sie sehr enttäuscht, die ganze Geschichte. Ne?
Ja, das hätte sie wahrscheinlich gar nicht mehr ruhen lassen, weil sie als Elfjähriger eben alleine in dem Dorf zurückgeblieben waren. Den Schmerz kann man sich ja gar nicht vorstellen, den sie durchlitten haben, als beide Eltern weg waren. Aber wie haben sie überhaupt überlebt? Also sie waren 11-jähriges Kind.
Naja, das war an sich eine so ungewöhnliche Situation. Da in dem Dorf lebten etwa 20, 25 Menschen, mehr nicht. Alle anderen waren durchgekommen oder irgendwo anders. Und dann waren rundherum Dörfer, die absolut menschenleer waren.
Alle waren geflohen gegen Westen.
Sie waren geflohen. Ich bin dann auch mit anderen Kindern zusammen zu diesen Bauernhöfen, die da verlassen waren, hingegangen, weil wir hofften, da was zu finden, was wir brauchen können. Wir suchten hier Lebensmittel. Mhm. Es lebte nichts auf diesen Höfen. Es lagen Leichen, die natürlich im Winter gefroren waren. Nachher furchtbar stanken. Also Sie können sich keine Vorstellung machen, was das für ein Bild ist, wenn Sie von einem verlassenen Dorf zum anderen wandern und irgendetwas suchen. Nicht? Mhm. Das war also die Beschäftigung. Ich ging ja davon aus, die Eltern kommen wieder. Ja. Das kann ja nicht mehr allzu lange dauern. Und mein ganzes Streben war ja, in dem Ort zu bleiben, weil wenn sie wiederkommen,
würden sie sie nur
sie
da finden.
Dahin,
ja, ne? Natürlich. Ja.
Und da bin ich nachträglich noch den Kindern der anderen Familien, die da waren, dankbar. Die sagt, als es nur darum ging, nachher Ende des Jahres 45, als die Polen kamen und das besetzten alles, die sagten dann, also ihr könnt für Polen optieren, dann sagt er polnisch. Und bei mir mit meinen 11 Jahren, was war das?
Gar keine Vorstellung, ne?
Ja, ja. Und wenn ihr das nicht macht, dann werdet ihr nach Deutschland verfrachtet jetzt hier, ne? Und da waren die Kinder von den anderen Familien, ich wollte da bleiben.
Sie wollten auf ihre Eltern warten?
Weil ich wartete, ja. Mhm. Die haben mich überredet, haben mir gesagt, Mensch, komm doch mit. Deine Eltern sind schon längst in Berlin. Mhm. Das war deren Rede.
Ja, okay.
Und dann sind Sie bin ich dann mitgefahren mit dem Aussiedlertransport, wollen wir sagen, Güterwagen, in jedem Wagen 80 Leute und 12 Tage unterwegs von Mitte-Ostpreußen bis nach Berlin. Das war unsere Reise.
Fühlte sich irgendein Erwachsener dann auch für Sie zuständig?
Nein, ich bin überall.
Einfach überall mitgelaufen.
Ne? Neben mir saß in dem Waggon eine alte Oma. Und eines Morgens lebte sie nicht mehr. Die las aber neben mir. Ne? So was macht man nun mit einem Toten auf einer solchen Reise? Es war Winter, es war alles gefroren, die Züge hielten lange genug. Daran lag es nicht, aber wie man die in die Erde kriegt. Da wurde die tote Oma einfach an den Bahndamm gelegt und dann fuhr der Zug weiter. So war das Leben da. Das hat man als Kind natürlich alles mitgekriegt.
Sie sind dann schließlich bei Verwandten in Trittau bei Hamburg gelandet. Ja. Das waren tatsächlich entfernte Verwandte von Ihnen.
Das waren entfernte Verwandte. Da muss ich im Nachhinein noch sagen, man hat das damals gar nicht so gewürdigt. Die hatten 7 Kinder. Mhm. Einige ganz klein, der Älteste war vielleicht 15, 16. Und haben dann zu mir gesagt, dass ich da ankam, na dann komm mal mit zu uns.
Haben Sie aufgenommen, trotz der eigenen 7 Kinder und das bei der Situation, Lebensmittelknappheit und so weiter?
Naja, wir lebten damals, Sie lebten damals auf einem Bauernhof. Der Onkel, der da noch am Leben war, der arbeitete da. Und der weibliche Teil dieser Familie war im Bauernhaus untergebracht. Und wir Jungs, wir waren in der Scheune, in einer Kammer in der Scheune untergebracht. Das war da unser Leben. Mhm. Aber es hatte den Vorteil, man konnte natürlich irgendwo mal ein paar Kartoffeln mitnehmen und Kühe melken. Da habe ich gelernt, wie man Kühe melkt, ohne einen Topf zu haben. Einfach so, einfach den Milchstrahl, nicht lutschen, sondern den Milchstrahl in den geöffneten Mund.
Wann haben Sie als Kind verstanden, dass die Eltern nicht kommen?
Ja, ich habe lange gehofft, dass sie noch kämen, aber es gab ja viele Leute, die auf Heimkehrer warteten und die kamen alle nicht und stellte sich bald heraus, dass das nicht kommen würde. Ich habe erst offiziell 1998 vom Roten Kreuz erfahren, dass meine Mutter dann und dann gestorben ist. Und mein Vater dann und dann gestorben ist. Also so lange war das alles.
98.
98, ja.
Viele Menschen Ihrer Generation sagen ja, sie haben, also wenn man sie fragt, sie sind ja traumatisiert von dem, was sie erlebt haben. Und was sie eben geschildert haben, würde ich auch sagen. Das ist, natürlich trägt ein Kind da ein Trauma davon. Viele Menschen Ihrer Generation sagen, was heißt Trauma? Das war normal damals. Ich habe das, glaube ich, von Ihnen auch irgendwie mal gehört. Das war normal damals.
Es ging ja vielen so. Deshalb, man konnte nicht sagen, also warum ist mir das nur so zugestoßen? Das ging vielen so. Und deshalb konnte man gar nicht so diese Sonderstellung des Negativen herausstellen. Also ich bilde mir ein, ich hätte kein Trauma. Wenn ich ein Trauma gehabt hätte, dann wäre ich nicht das geworden, was ich bin.
Ich meine, jeder war mit seinem Überleben beschäftigt. Und wie Sie sagen, diese Schicksale waren so häufig. Hat Ihnen irgendjemand in Ihrer Traurigkeit auch mal zugehört? Oder konnten Sie das irgendwo loswerden, was Sie umtrieb? Oder?
Nee, also es hat niemand gefragt und ich habe auch nichts erzählt. Ich erzähle es Ihnen jetzt.
Sie erzählen es nicht nur mir, sondern Sie erzählen, haben es auch in Ihren Büchern erzählt.
Ja,
war Schreiben irgendwann so ein Loswerden von diesen vielen Bildern?
Ist das Schreiben. Ich bin in meinem Leben nur 6 Jahre zur Schule gegangen, das nebenbei. Ne? Mhm. 4 Jahre in Ostpreußen und 2 Jahre dann hier in Trittau noch. Und dann war die Schule zu Ende. Und dann habe ich eine Lehrstelle da bekommen, wo wir auch wohnten. Da merkte ich schon auch während dieser Lehrstelle, da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Also ich bin mit dem Fahrrad durch die Feldmark fahren und habe gelernt praktisch unterwegs. Ne?
Sie haben ja eine Lehre gemacht bei einem Rechtsanwalt.
Genau, so war das.
Da kommen wir auch noch genauer drauf zu sprechen.
Ja, und ich habe nur gelernt, vielleicht war das Trauma, dass ich meinte, ich müsste alles können, wenn meine Eltern kommen, muss ich das alles so tun, wie die es sich vielleicht gedacht hätten. Ja. Ja, das Lernen, das hat mir sehr geholfen. Es hat mir auch nicht geschadet, aber ich war dadurch natürlich so ein bisschen einsamer Bursche, wollen wir sagen, wer durch die Gegend läuft und nur an solche Dinge denkt. Nicht?
Wann haben Sie angefangen, darüber zu schreiben?
Also ich habe relativ spät angefangen zu schreiben.
Oder überhaupt Notizen zu machen, weil Ihr Roman, hatten wir ja gesagt, ist vor 50 Jahren erschienen.
Ich habe angefangen zu schreiben und habe das erst so als Autobiografie geschrieben. Und dann habe ich, als es fertig war, gemerkt, das ist nichts. Das klingt nicht gut. Und dann kam ich auf die Idee, nicht das Autobiografische zu machen, sondern die Geschichte der Kinder, zweier Kinder da. Das ist ja noch ein Junge da und ich dann praktisch. Also die in den Mittelpunkt zu stellen. Da kann man vieles viel besser sagen, als wenn dann nun erwachsener Alter schildert, was da passiert ist. Ne?
Deutschlandfunk Kultur ist heute zu Gast in Hamburg beim Autor Arno Sominski. Für seinen Debütroman hat er vor genau 50 Jahren auf sehr ungewöhnliche Weise einen Verlag gesucht. Er hat damals
eine Annonce aufgegeben für 100 Mark in einer Tageszeitung. Da stand: ungewöhnliches Manuskript über Ostpreußen sucht einen Verleger. Das war der einzige Text. Ungewöhnlich war das einzige Lob, was ich mir erlaubte.
Eben wegen der Kinderperspektive, ne?
Ja, ja.
Ungewöhnlich. Mhm.
Auf diese Anzeige würden Sie heute vermutlich überhaupt keine Reaktion.
Würde keine Reaktion kommen, ja.
Kamen damals 6 Antworten.
6 Verlage haben sich bei Ihnen gemeldet?
Ja, die meisten sehr unbekannte. Aber auch Hoffmann und Campe hier in Hamburg. Den habe ich natürlich zuerst geschickt. Und die schrieben mir zurück, sie waren begeistert von dem Buch. Sie können es aber nicht bringen, weil sie Siegfried Lenz hätten. Und der arbeitet auch gerade an einem ostpreußischen Buch, war das Heimatmuseum damals. Aber der Brief war so, dass ich damit Werbung machen konnte. Ich weiß noch gar nicht, wie ich von da zu dem Gebührverlag nach Stuttgart gekommen bin. Aber mit dieser Empfehlung von Hoffmann und Campe bin ich dahin gekommen.
Aber auf jeden Fall eine mutige Sache ja auch, dass man das eigene Werk, wie Sie sagen, also das ist ungewöhnlich, das habe ich mir als Lob erlaubt, haben Sie eben gesagt, aber dann wirklich eben zu sagen, doch, das sollen die Leute erfahren, was ich hier erlebt habe oder was Kinder damals erlebt haben. Das soll veröffentlicht werden. Also 1974 ist es dann eben auch rausgekommen, also jetzt 50 Jahre her. Es war ein großer Erfolg, wahrscheinlich auch gerade wegen der Kinderperspektive. Und Sie haben vorhin erzählt, und die haben mir im Keller das ja noch nicht gezeigt, vielleicht gehen wir nachher nochmal runter, wenn wir bei Ihnen hier im Haus sind. Sie haben bergeweise Post bekommen, eben von Menschen, die Ähnliches erlebt haben, oder was haben die Ihnen geschrieben?
Ja, doch, die Ähnliches erlebt hatten. Also Flüchtlinge, die hier aus Ostpreußen gekommen waren, und hier oben waren ja sehr viele Flüchtlinge in Schleswig-Holstein, da gab es ja mehr Flüchtlinge als Einheimische hier, ne? Und die haben sich natürlich alle angesprochen gefühlt, ne?
Ja, und Sie haben alle beantwortet?
Ja, zum Teil kleine Briefchen. Ja. Es war ja auch meistens nichts Spektakuläres, die schrieben nur, was sie auch erlebt hätten und wo sie waren und wo die Russen sie eingeholt haben und wer gestorben ist und so weiter.
Und haben eben, das haben Sie vorhin, glaube ich, auch gesagt, als ich Sie gefragt habe, ob Sie Ihre Bücher zur Hand nehmen oder ob das auch noch Anregung für Bücher ist. Sie sagen, Ihre Anregung bekommen Sie eben auch, haben Sie auch viel eben durch diese Geschichten von anderen Leuten bekommen. Sie haben über 30 Bücher geschrieben, meistens oder oft geht es um Flucht, um Krieg, Vertreibung. Ich habe viele Erzählungen von Ihnen gelesen, zum Beispiel aus dem Band Als die Stadt brannte, gezielt ganz häufig eben diese Kinderperspektive. Ja. Also ich habe dann doch überlegt, also dass das so eine, also tatsächlich auch dadurch, dass so viele Menschen Ihnen geantwortet haben, dass das eben doch, obwohl man bis vor wenigen Jahren eigentlich die ganze Ihre Generation ja gar nicht weiter über Ihre Fluchtgeschichten und über die Kindererlebnisse im Krieg und auf Flucht und Vertreibung
Das ist so eine Sache, die also nicht ganz richtig ist. Die herrschende Meinung, muss man sagen, auch die großen Literaten mochten das Thema nicht haben. Das war so ein bisschen antidemokratisch, hätte ich mal da gesagt. Wenn man da jammert über das, was uns dazugestoßen ist, die hätten mehr die Einstellung, na, das habt ihr ja verdient dafür, ne?
Ja.
Für diesen Krieg.
Also das, man mochte sowas eben nicht sagen.
Nee. Mhm. Insofern war das eigentlich mutig von mir, dass ich das so gemacht habe.
Und Sie haben sich ja auch Gedanken gemacht, wie Polen, wie die polnische Bevölkerung reagiert. Ja, ob das irgendwie schwierig wird. Wie war es denn tatsächlich? Wie war denn die Reaktion?
Naja, Jokin ist ja nicht ins Polnische übersetzt worden. Mhm. Von den anderen Büchern sind viele ins Polnische, aber Jokin nicht. Ich führe das darauf zurück, dass es nun nicht typisch polnische Menschen drin vorkamen. Polenken zum Beispiel ist anders. Da waren die Polen ja mittendrin, ne?
Ihr Roman Polenken.
Ja, in dem Roman.
Wann haben Sie denn eigentlich das erste Mal wieder Polen besucht und die Städten Ihrer Kinder?
Ja, das werde ich Ihnen sagen. Ich habe das besucht im Jahre 1974.
Tatsächlich, so Erscheinen des Buches.
Das hatte seinen Grund. 4 Wochen bevor das Buch erschien, bin ich mit meiner Familie dahin gefahren, weil ich dachte, du kommst vielleicht nie wieder dahin. wenn das Buch erschienen ist. Mhm. Es hat in Polen, wie gesagt, keine Auswirkungen gehabt. In der DDR wäre es schon schlimmer gewesen. Da ist es kritisch beurteilt worden und so weiter. Ne?
Kritisch beurteilt eben, wenn jemand als Deutscher sich quasi
sich beschwert,
was ihm zugestoßen ist. Sie haben ja dann eben viel über Flucht und Vertreibung geschrieben oder eben über Ostpreußen. Ich sehe auch hier, wir sitzen ja bei Ihnen im Wohnzimmer, viele Bücher eben auch über Ostpreußen. Sie haben sich aber, glaube ich, nie organisiert. Sie sind nicht, also so diese typischen vertriebenen Verbände, da haben Sie sich nicht
die wollten mich natürlich gerne haben.
Und warum war das für Sie?
Ich habe auch den Ostpreußischen Literaturpreis mal irgendwann gekriegt und war da auch in Köln. Ich mochte das nicht so gerne, weil mir das zu sehr organisiert war, auch im Sinne anti-polnisch gegen die jetzigen Besitzer der Sachen und so weiter.
Gegen die Besitzer der Häuser, meinen
ja,
Sie?
Ja, ja. Ich wollte mich da nicht für gebrauchen lassen. Ne?
Ist aber gar nicht so einfach, sich dann nicht vor so einen, also da mussten Sie sich wehren, vor so einen Karren gespannt zu werden.
Ja, aber ich hätte eine Position einnehmen müssen, die mir innerlich nicht lag.
Ihnen ging es immer um das Verstehen historischer Abläufe und um Verständigung.
Ja.
Ist Ihnen das gelungen? Verständigung auch gerade?
Bei mir ist es gelungen. Wie das bei vielen anderen ist, weiß ich nicht.
Ja. Was meinen Sie mit Verständigung? Also was haben Sie, sind Sie in Kontakt gekommen?
Ja, mit vielen polnischen Stellen natürlich. Ich habe da ja auch Lesungen nachher gehabt und die anderen Bücher sind auch übersetzt worden, Polninken und so weiter. Also ich habe ja einen polnischen Namen, ne?
Suminski?
Ja, das war auch ein Türöffner, wenn man so will. Nicht? Also bin ich jedenfalls niemals als Faschist beschimpft worden oder wie das so war.
Für diese Art der Verständigung haben Sie auch später das Bundesverdienstkreuz bekommen. Ist das etwas, also Sie haben ja eben auch von anderen Auszeichnungen schon, sind Sie da besonders stolz drauf?
Oh, ich habe so viele Sachen hier in Hamburg auch hier. Also es ist unten im Keller, ich kann sie.
Ja. Ich sehe schon, wir müssen unbedingt in den Keller. Arno Suminski, der früher ganz am Anfang Versicherungsangestellter war, bevor er sich traute, von seiner Schriftstellerei zu leben. Sie haben, Herr Suminski, vorhin gesagt, 6 Jahre Schule und dann bei einem Rechtsanwalt gelernt. Wie ist dieser Ausbildungsweg zustande gekommen?
Der Ausbildungsweg ist so zustande gekommen, dass wir ja als Flüchtlinge auf einem Bauernhof lebte und der Bauer war gleichzeitig Rechtsanwalt. Das war er deshalb, weil sein Bruder, der eigentlich Bauer hätte werden müssen, der war im Ersten Weltkrieg gefallen. Nun musste er beide Funktionen übernehmen. Und die brauchten denn mal jemand so zur Aushilfe und da bin ich eingesprungen. Und das hat denen sicher sehr gefallen, dass sie mich als Lehrling da angestellt haben.
Und so sind Sie eben in diesen Beruf gekommen.
Ja.
Und haben ja gesagt, geschrieben haben Sie zwar immer ganz gerne, aber das hat Sie dann auch interessiert. Und dann gibt es tatsächlich in Ihrem Lebensweg, der viele Ecken und Windungen hat, einige Jahre, da waren Sie Holzfäller in Kanada. Wie ist es dazu gekommen?
Also dazu müssen Sie wissen, dass Mitte der 50er Jahre viele junge Menschen von hier ausgewandert sind. Aus Angst vor der Bundeswehr. Die wollten nicht in Wehrdienst. Das war ja nun beschlossen worden. Und ich hätte es nicht gebraucht, weil ich beide Eltern verloren hatte. Das war damals eine Ausnahmesituation. Aber meine Freunde, die wären alle in diese Verlegenheit gekommen, nun Bundeswehr zu machen. Und da wurde dann überlegt, was machen wir? Und da sind wir nach Kanada gefahren und ich bin, obwohl ich es nicht nötig hätte, mitgefahren. Ich wollte auch Geld verdienen. In Kanada konnte man ja viel Geld verdienen. Da gab es einen Stundenlohn von $4.25 und ja, hier gab es einen D-Mark oder was. Ne? Also wir haben da alle sehr viel Geld verdient.
Aber bei sehr schwerer körperlicher Arbeit, oder? Ich meine, waren Sie ein Holzfäller? Sie waren doch eigentlich kein Holzfäller. Wie war die Zeit?
Ja, das ist in so einem Wald. Gibt es ja nicht nur Holzfäller, nicht? Jokerman hießen wir. Wir mussten also diese Bäume festketten, dann kamen sie an das Seil und wurden dann also langsam nach unten runtergezogen.
Bis zum Wasser.
Ja. Mhm. Und unten wurden sie dann entweder auf LKWs geladen und in die nächste Stadt gebracht oder in den Fluss geworfen und irgendwo abtransportiert. Ne?
Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Also Sie waren vorher eben bei einem Rechtsanwalt tätig. Jetzt standen Sie im Wald und haben Bäume aus dem Wald gezogen. Das war ja eine ganz schöne Veränderung in Ihrem Leben. Wie fanden Sie das so?
Ich hatte das Gefühl, dass es mir eigentlich nicht passt, die Sache. Ne? Weil das ja auch nichts Geistliches war. Nicht? Ich habe da zum Beispiel, das ist auch interessant, angefangen zu rauchen. Warum? Weil es so viele Mücken gab. Und um die zu vertreiben, muss man ein bisschen Dampf machen. Ne? Das war Kanada.
Das war Kanada. Ich durfte übrigens schon Ihren neuen Roman lesen, der im Herbst rauskommt, von
da
den
kommt
Wäldern.
Ja auch Kanada vor, ja.
Genau, und da geht es vor allem ums Bäumefällen. Ne? Nicht nur in Kanada, auch in Kanada. Es geht aber auch ums Bäumefällen in Sibirien, ja. In der Kriegsgefangenschaft, ja. Wo Ihre Eltern wahrscheinlich waren.
Ja.
Ja. Und um eine Frau, die Bäume mehr liebt als Menschen. Mehr will ich jetzt auch gar nicht verraten. Aber ich möchte Ihre Beziehung zu Bäumen noch mal rauskriegen.
Ja, die hat sich eigentlich so ergeben, muss ich sagen. Dass ich kann gar nicht sagen, dass ich eine besondere, dass mich ein Baum gerettet hat oder irgend sowas. Wir hatten ja ein Wochenende, haben wir noch. Das ist in Wacken. Wacken ist ja berühmt für das.
Für das große Konzert.
Ja, weil das war damals noch nicht. Das gab es noch gar nicht. Und wir wollten, nachdem wir das dritte Kind bekommen hatten, raus ein bisschen mal, nicht in der Stadt leben. Und da habe ich diesen Acker bekommen. Da waren erstmal Mohnpflanzen drauf. Die wurden abgeerntet und dann begann die Bepflanzung dieses mit Bäumen, mit Laubbäumen. Ich habe damals schon, ich wundere mich heute noch, geglaubt, mit Laubbäumen tust du der Natur mehr, als wenn du Tannenbäume dahin setzt.
Also um da jetzt mal hinterherzukommen. Also ich habe Sie nach Ihrer Beziehung zu Bäumen gefragt und dann erzählen Sie von einem Grundstück, was baumlos war und was Sie seit Jahrzehnten mit Bäumen bepflanzen, mit Laubbäumen bepflanzen. Das heißt, wenn man zu Ihrem Geburtstag kommt, dann bringt man Ihnen nicht einen Strauß Blumen mit, sondern einen Baumableger am liebsten.
Ja, jetzt kann ich keine mehr gebrauchen, das ist alles voll.
Wie groß ist der Wald inzwischen geworden?
Also das Ganze ist 2,5 Hektar, also ist nicht so groß, aber immerhin. Aber die Bäume sind alle riesengroß jetzt. Ne? Also das ist ja erst 30 Jahre her, gute 30, 40 Jahre. Wie die Bäume wachsen da, ne? Es ist sagenhaft.
Ich habe mir überlegt, als ich davon gehört habe, da lässt sich jemand immer Bäume schenken und pflanzt einen eigenen Wald an und war vorher Holzfäller in Kanada, ob das irgendwie so eine Ausgleichshandlung ist. Ich habe da Bäume abgehauen, hier pflanze ich sie wieder.
Ja, das war es nicht, aber das hängt mit Bäumen eigentlich zusammen alles. Nicht? Also mir sind Bäume, um es mal ehrlich zu sagen, große, hohe Bäume lieber als große, hohe Kirchtürme.
Sagt hier im Gespräch heute Arno Sominski, den wir in Hamburg in seiner Wohnung besuchen. Sie haben schon erwähnt, dass Sie Kanada dann irgendwann gemerkt haben, das ist irgendwie nicht so meins. Also in Kanada sind Sie nicht geblieben, Sie sind zurückgekommen, zurück nach Deutschland, haben Ihre Frau kennengelernt, Familie gegründet. Sie haben eben es kurz auch erwähnt. Und da mussten Sie natürlich ein Einkommen haben. So, also Holzfäller hier in Deutschland war nicht der Fall. Beim Rechtsanwalt war eben auch nicht. Sie sind dann 10 Jahre...
Da hätte ich wieder anfangen können.
Hätten Sie anfangen. Sie sind dann aber jetzt zu einer Versicherung gegangen, waren 10 Jahre in der Rechtsabteilung einer Versicherung.
In Hamburg.
So, in Hamburg. Und jetzt erinnere ich mich ja, Schreiben. Irgendwann kam das Schreiben. Also war diese ganze Versicherungssache, war das mehr so Pflicht? Ich muss das Familieneinkommen sichern. Und Schriftstellerei war noch nicht, da waren Sie noch nicht mutig genug zu?
Es hat mich nicht gestört, dass ich bei der Versicherung nun also Versicherungstexte schreiben musste. Das waren eben auch Texte, die also gut sein mussten. Ne? Das war es nicht so, dass ich da widerwillig das gemacht habe. Ne? Ich hatte natürlich immer im Hinterkopf die Geschichte, eigentlich willst du Bücher schreiben, das stimmt schon. Ne?
Wenn ich so denke, da so Ihr Weg, der ja doch ein paar Ecken und Kanten irgendwie hat, Ihre Kinder sind lange erwachsen, es sind Enkel da, wenn Sie denen so einen Ratschlag geben sollten, also was Arbeits- und Lebensweg angeht, würden Sie an die nächsten Generationen immer sagen, macht, was euch Spaß macht?
Würde ich nicht sagen.
Was würden Sie denn sagen? Wie haben Sie es denn gemacht?
Macht das, was Geld anbringt.
Tatsächlich. So wie Sie es denn nicht gemacht haben.
Ja, nee. Naja, Kanada war ja. Kanada war also, hat sehr viel Geld. Ich konnte, als ich wiederkam, habe ich mir ein Auto hier gekauft mit dem kanadischen Geld. Ein kleines Goggomobil, erinnern Sie sich noch?
Goggomobil kommt immer wieder vor in dem neuen Roman.
Ja.
Von den Wäldern.
Ja, ja, das habe ich mir gekauft und bin also damit hier durch die Gegend gefahren.
Der Autor Arno Sominski feiert seinen 90. Geburtstag. Er hat Deutschlandfunk Kultur vorher zu sich nach Hause eingeladen und ich durfte mich auch ein bisschen umgucken. Auch in ihrer Schreibstube durfte ich mich umgucken und da ist was sehr Schönes, nämlich über dem Schreibtisch zieht sich um das gesamte Zimmer herum ein Bücherwurm. Ein Bücherwurm, der so aus einzelnen Segmenten besteht und das ist jeder ihrer Romane oder Erzählungen. Ja. Er hat ihnen das geschenkt.
Das hat unsere jüngste Tochter gemalt und auch geschenkt, ja, zum Geburtstag.
Ich glaube, ein paar Bücher fehlen, ne? Sind schon noch neue dazugekommen. Wie oft sitzen Sie noch an dem Schreibtisch?
Eigentlich jeden Morgen, ne?
Haben Sie da so eine bestimmte Routine, so einen bestimmten Ablauf, der bei Ihnen so zum Schreiben
dazugehört? Naja, ich habe ja immer einige Projekte, an denen ich arbeite.
Mhm.
Und dann überlege ich am Abend oder am Morgen, welche Sache wirst du jetzt in Angriff nehmen? Ich habe also mindestens 50, 60 Erzählungen, die irgendwann mal in Büchern erscheinen werden. Ne? Und da kann ich immer noch mal jetzt ein bisschen dran arbeiten und so weiter. Ich schreibe nicht mehr so viel wie früher.
Wenn ich das so höre, also dann würde ich auf keinen Fall auf die Idee kommen zu sagen, am Schreibtisch sitzen ist für Sie Arbeit, sondern eigentlich ist Schreiben, war Schreiben immer Vergnügen oder was war Schreiben für Sie?
Das Normale im Leben. Also das ist, es war nicht Vergnügen, es war nicht Arbeit, sondern das ist das, was man kann und was man machen muss. Ne?
Trotzdem war es ja mutig, glaube ich, als Familienvater, sich dann zu sagen, Versicherungsgesellschaft AD, ich lebe vom Schreiben.
Das war natürlich. Aber ich habe es auch getan, nachdem ich auf dem Sparkonto 100.000 D-Mark hatte damals. Da war noch ein Rest aus Kanada und so weiter. Und ich musste diesen Rückhalt haben. Und
dann haben Sie es gewagt.
Dann habe ich es gewagt. Ne?
Wenn Sie sagen, Sie haben jetzt noch zig Ideen für Erzählungen, die werden irgendwann noch geschrieben werden. Wann wird eine Idee Wann wird eine Idee zu einer Erzählung? Wann wird eine Idee zum Buch? Wann merken Sie, das muss jetzt raus?
Naja, ich suche Ideen für Bücher, nicht Ideen für Erzählungen, sondern ich suche Ideen, die ich in ein Buch verarbeiten kann. Ne?
Sie haben zumindest ein sehr ungewöhnliches Buch geschrieben. Und das muss ich jetzt auch denken, weil ich hier so in Ihrem Wohnzimmer sitze und so kleine Bilder von Vögeln sehe. Wenn man Ihre Buchrücken sieht, dann ist da eben auch ein ungewöhnlicher Titel, fällt ins Auge. Die Vogelwelt von Auschwitz heißt einer Ihrer Bücher.
Ja, Geschichte muss ich Ihnen erzählen. Ich habe in einer Zeitung, ich hatte erst mal ein Buch geschrieben, da spielt die Rositen auf der kurischen Nährung eine große Rolle, und zwar die dortige Vogelwarte da. Die spielte da eine Rolle. Und dann habe ich auf dieses Buch eine Zuschrift bekommen von einem Ornithologen, der sagte, ja, er hat sich da auch mit beschäftigt. Und mein Vorvorgänger als Präsident des Ornithologenverbandes, ein gewisser Niethammer, der hat ein Buch geschrieben, eine längere Geschichte geschrieben, über die Vogelwelt von Auschwitz. Das hat mich also so fasziniert, dass ich sofort gesagt, also die möchte ich gerne haben. Diese Geschichte da, die der geschrieben hat, das war natürlich ein Fachaufsatz praktisch, den er geschrieben und auch veröffentlicht hat während des Krieges in einer Wiener Zeitung.
Und es war tatsächlich, es handelt sich darum, um die Beobachtung im KZ Auschwitz?
Ja, im KZ Auschwitz hat dieser Mensch, der von Haus aus Ornithologe war und der jetzt als KZ-Mann da rumlief, hat er die Erlaubnis bekommen, sich um die Vogelwelt zu kümmern und darüber zu schreiben.
Ja. Das ist eine bizarre Vorstellung.
Bizarr, ja, aber so war es. Hat er gemacht und ich habe ihn, den anderen hier, den Nachfolger, gebeten, mir das nochmal zu schicken. Das habe ich mir dann angeguckt und bin dann wirklich auf die Idee gekommen, diesen Stoff zu verarbeiten.
Mhm.
Und so ist die Vogelwelt von Auschwitz entstanden. Das Problem war, ich musste den SS-Mann so darstellen, dass ihm nicht das Blut aus den Augen tropft, so ungefähr. Es musste also relativ normal sein.
Mhm.
Dann brauchte ich noch einen dazu, der ein bisschen das Neutralisierte. Da habe ich einen polnischen Studenten erfunden, der ihm beigegeben war bei der Beobachtung der Vogelwelt. Die beiden, die spielen da eine Rolle. Und dann habe ich also ihm die Geschichte dieser beiden erzählt und wollen wir sagen, bin überall nicht an offene Türen gekommen.
Sondern, das kann ich mir gut vorstellen.
Mein Verlag hat gesagt, nee, sowas machen wir nicht.
Weil ein KZ-Aufseher, ja. Ein SS-Mann, ja. Plötzlich von seinem Hobby her beschrieben wurde, so wie ja. So ein ganz normaler ja. Mensch, ja.
Nee, also ja. Die haben das
mit solchen Schwierigkeiten nicht gerechnet?
Nicht gerechnet, weil wenn einer das Buch gelesen hätte, das Manuskript, dann hätte er gemerkt, das ist gut, der war natürlich nur ein SS-Mann, aber es sind nicht alle SS-Männer, wo man sagen, Verbrecher sozusagen. Und das hat mir eben keiner abgenommen. Die haben alle gesagt, SS-Mann, das geht nicht, so ein Buch können wir nicht schreiben.
Warum wollten Sie das gerne schreiben? Warum?
Weil ich das so faszinierend fand, die Sache. Mhm. Diese Situation so faszinierend. Das ist in 5 Sprachen übersetzt worden. Spanisch, Italienisch, Französisch, Englisch, Polnisch jetzt auch noch. Also das ist, die anderen hatten diese Hemmung anscheinend nicht. Ne?
Ja.
Und wie gesagt, mein Verlag sagte mir, nee, das möchten wir nicht machen. Das ist
also diese Themen, die Sie gesucht haben, da hat sicherlich überhaupt nicht immer jeder gerufen, ja, so, das wollen wir so aufgedeckt haben. Sie haben zum Beispiel die Versicherung, die ja auch ihr anderer Bereich war, der ist ja Ihnen ja auch nicht ihr Leben lang nicht verloren gegangen. Sie haben im Versicherungsbereich auch sich für die Vergangenheit interessiert und haben ein Buch geschrieben, Versicherung unter Markenkreuz. Ja. War das eigentlich ein Auftrag oder war das eigenes Interesse an der
Aufarbeitung? Das war mein Interesse. Ich war ja auch sehr historisch interessiert und habe natürlich, während ich bei der Versicherung arbeitete, viel darüber erfahren, wie die sich verhalten hat in der NS-Zeit dann. Ne? Und das ist das Buch daraus geworden.
Und wie glücklich waren die Versicherungen, da ihre Vergangenheit aufgearbeitet zu
haben? Die haben es nicht richtig wahrgenommen, muss ich sagen. Daraus können sie das Glück ableiten.
Wenn Sie jetzt zum 90. Geburtstag so Revue passieren lassen, gibt es etwas, auf das Sie besonders stolz sind?
Na ja, auf über 30 Bücher kann man schon stolz sein. Ne?
30 Bücher, die sich viel mit Krieg und Flucht und den Folgen beschäftigen.
Na ja,
wenn Sie jetzt in der Jetztzeit den Fernseher anmachen und Nachrichten verfolgen.
Furchtbar. Also es ist natürlich so, man beschäftigt sich mit den Dingen, die man beherrscht. Und ich habe eben Flucht und Vertreibung sehr deutlich beherrscht. Das wollte ich noch sagen. Ich bin der Meinung, dass die Generation, die den Zweiten Weltkrieg in allen Exzessen miterlebt hat, anders denkt als die nachher geboren sind. Die nachher, die also auch jetzt bei dieser Beurteilung Ukraine-Krieg und so weiter, die anderen sind viel eher bereit zu sagen, ja, da schlagen wir zu. Die Leute, die den Krieg mitgemacht haben, die sind für solche Sachen nicht mehr zu haben.
Was würden Sie gerne weitergeben an die nächsten Generationen?
Tja, weitergeben an die nächste Generation. Löst euch von den nationalistischen Gedanken, betrachtet alle anderen nur als Menschen und das wäre schon eine Menge. Ne?
Das wäre schon eine Menge. Wünscht sich und uns Arno Sominski. Herr Sominski, danke schön, dass wir Sie besuchen durften.
Danke Ihnen auch, dass Sie hier waren.
Und ich wünsche natürlich zum 90. dann auf jeden Fall noch lange Jahre Schaffenskraft.
Oh Gott, oh Gott.
Und möchte nur darauf verweisen, dass am 5. September eben ein Datum ansteht, nämlich die Buchvorstellung von den Wäldern in der Nikolaikirche in Hamburg. Da werden Sie auch lesen.
So ist das.
Kann man sich schon mal merken.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der Deutschlandfunk-App.